SWR 2 Forum.
Instrument mit Sexappeal, das Saxophon und seine Geschichte. Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Die meisten denken bei Saxophon sofort an Jazz, an ein Instrument, mit dem sich Musiker in dunklen Kellern zu später Stunde in Ekstase spielen. Dabei hat es Adolf Sachs 1841 erfunden, damit es im Sinfonieorchester eine klangliche Brücke schlägt zwischen Streichern und Bläsern, zwischen Holz- und Blechinstrumenten. Heute gehört das Saxophon zu den 10 beliebtesten Instrumenten an Musikschulen und die Landesmusikräte haben es zum Instrument des Jahres 2019 ausgerufen, weshalb wir in diesem SWR 2 Forum fragen wollen, braucht das Saxophon über den Jazz hinaus vielleicht mehr Aufmerksamkeit? Meine Gäste sind der Lead-Altsaxophonist der SWR Big Band und Professor für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Nürnberg, Klaus Graf, der Leiter des Jazz-Instituts in Darmstadt, Dr. Wolfram Knauer und Christine Rall. Sie ist die Sopransaxophonistin im weltberühmten Rascher-Quartett, einem traditionsreichen klassischen Saxophonquartett ansässig in Freiburg. Frau Rall, das Rascher-Quartett ist Schirmherr für das Instrument des Jahres in Baden-Württemberg. Hat das Saxophon Werbung nötig?
Ja, das Saxophon per se ist ja zum Glück ein sehr beliebtes Instrument und bedarf eigentlich keiner weiteren Werbung. Aber es ist ja nach wie vor so, dass man zwar klassische Saxophone zum Glück inzwischen in Deutschland auch gut studieren kann, aber es ist noch weit davon entfernt, wie es in manch anderen Ländern ist. Das wäre auch so mein Wunsch, dass es einen größeren Raum einnimmt, dass junge Musiker auf dem Saxophon als Orchestermusiker ausgebildet werden, denn wenn man bedenkt, dass schon Komponisten wie Bizet, Ravel, Stravinsky, Schostakowitsch, Prokofjew, sogar Puccini oder Berg für das Saxophon geschrieben haben, viele Sinfonieorchester, in denen wir regelmäßig spielen, erzählen uns immer wieder, dass es sehr schwierig ist, für diese Positionen dann auch Musiker zu finden. Und aus der Perspektive einer klassischen Saxophonistin kann ich nur sagen, sicherlich ist es sehr vielen noch ganz neu, dieses Instrument im klassischen Konzertbetrieb zu hören. Da wünschen wir uns sicherlich noch mehr neugierige Zuhörer.
Derjenige, der sich über Zuhörer nicht beklagen kann, Herr Graf, das sind Sie. Sie spielen Jazz. Sie unterrichten Jazz auch an der Musikhochschule Nürnberg. Sie bilden aufstrebende Jazzsaxophonistinnen und Jazzsaxophonisten aus. Haben Sie genug Nachwuchs?
Also wir können uns über Nachwuchs nicht beklagen und ich finde auch, dass das Jazz-Saxophon eine Renaissance erlebt und zwar in den Stilrichtungen Hip-Hop oder auch Pop, aber eher Hip-Hop-Rap. Zum Beispiel Kendrick Lamar kann man da in die Runde werfen. Kamasi Washington hat mit ihm CDs produziert, ein Saxophonist. Also das läuft gerade, glaube ich, ziemlich gut für die Saxophonisten im Jazz- oder im Pop-Rock-Bereich.
Ist das Saxophon denn tatsächlich so das coolste Instrument, also das mit dem meisten Sex-Appeal?
Ja, das kann durchaus sein. Es gibt zum Beispiel von 1997 eine Diplomarbeit eines Studenten von mir, der hat eine Diplomarbeit geschrieben über die Erotik des Saxophons, das ist tatsächlich wahr. Und der hat auch eine sehr gute Note bekommen.
Und, weil die Arbeit gut war und nicht das Thema.
Weil die Arbeit sehr gut war und auch weil ich die Untersuchung sehr interessant fand. Vor allem auch in dieser Zeit, also in den 90er Jahren. Ja. Und feststellen durch Umfragen und Untersuchungen, also hat er rausbekommen, Saxophon wirkt erotischer als andere Instrumente und das Saxophon wirkt auf Frauen erotisch. Also das hat mich jetzt doch total umgehauen.
Die europäischen Fäden des Jazz laufen in Darmstadt zusammen bei Wolfram Knauer. Er leitet das Jazz-Institut, das ist das größte öffentliche Jazz-Archiv Europas und auch das drittgrößte der Welt, Herr Knauer. Nochmal zu der Frage nach dem Sexappeal. Können Sie das bestätigen? Sie haben ja die ganze Geschichte des Saxophons und des Jazz im Blick.
Naja, es ist das Instrument, das vielleicht am laszivsten klingt, bei dem man ab und zu den Klang mit Stöhnen oder mit sonstigen Lauten vergleicht, das zugleich Kurven hat, also einem, ich wollte jetzt sagen, einem Cello ähnlich ist, dem ist es natürlich nicht ähnlich, aber es hat genauso viele Kurven wie ein Cello.
Da sagen ja auch manche, sieht aus wie ein Frauenkörper.
So ist es, genau.
Gibt es eine Klangpräferenz bei den Hörern? Es gibt ja unterschiedliche Saxophone. Die 4 typischen sind Sopran, Alt, Tenor und Bariton.
Ich wüsste nicht, ob das mal untersucht worden wäre, aber ich würde sagen, dass das Tenorsaxophon wahrscheinlich das ist, was viele am meisten anspricht. Ich spreche vom Jazzbereich. Das Altsaxophon klingt häufig ein wenig schärfer. etwas süßer. Das Tenorsaxophon scheint manchmal mehr Charakter zu haben. Wobei ich gleich einschränke, dass das Bewertungen sind, die sehr, sehr subjektiv sind.
Sopran, Alt, Tenor, Bariton, also für die Saxophonisten ist natürlich völlig klar, dass es verschiedene Saxophone gibt, wie die aussehen, wie sie klingen, aber nicht unbedingt alle anderen wissen das. Machen wir es doch vielleicht so in einer Art Vorstellungsrunde, dass gerade die beiden Musiker ihr Instrument erstmal vorstellen. Frau Rall, Sie sind Sopransaxophonistin. Wie sieht Ihr Saxophon aus? Wie klingt es und was lieben Sie an ihm?
Ja, mein Sopransaxophon ist schon mal etwas Besonderes, weil es sich von den meisten üblichen Sopransaxophonen sehr stark unterscheidet. Ich spiele nämlich die gebogene Form eines Sopransaxophons, das genauso aussieht wie das Alt auch, eben nur in kleinerer Form. Und die meisten Kollegen spielen ein gerades Sopransaxophon, was manche dann mit einer goldenen Klarinette gleichsetzen. Ja, was liebe ich daran? Ich habe wie fast alle Saxophonistinnen mit dem Altsaxophon begonnen und liebe das auch sehr, spiele es auch natürlich weiterhin, vor allem bei Situationen im Sinfonieorchester. Beim Altsaxophon liebe ich den warmen und schwebenden Klang wirklich sehr. Das Sopransaxophon, auf das mich meine erste Lehrerin Carina Rascher schon sehr früh setzte, hat natürlich eine unglaubliche Gesanglichkeit, eine Brillanz, kann wie eine Flöte klingen, kann aber auch einfach wunderschön sich wie eine weiche Oboe sozusagen ausdrücken und ist natürlich im Saxophonquartett die oberste Stimme, insofern immer sehr gut hörbar und ist sozusagen die Diskantstimme, hat in den traditionelleren Werken eine sehr führende Position. Aber bei den meisten zeitgenössischen Stücken ist da also keine Priorität mehr auf der sogenannten ersten Geige, sondern sehr gleichmäßig verteilt. Nichtsdestotrotz ist man natürlich auf dem Sopransaxophon immer sehr präsent und mich hat von Anfang an dieser oboenähnliche Klang sehr gereizt und die Tatsache, dass ich ein gebogenes Sopransaxophon spiele, hat damit zu tun, dass ich zum einen wahnsinnig klein war damals, als ich das bekam und ein gerades Sopran hätte gar nicht spielen können, aber ich bin auch dabei geblieben, weil ich durch diese gebogene Form etwas mehr Wärme in den Klang bekommen kann und das ist das, was mich interessiert. Und insofern ist das also eine persönliche Entscheidung, bei diesem Instrument zu bleiben. Und ich wollte nur ganz kurz sagen, der Kollege Jan Gabarek aus Norwegen hat genauso umgesattelt und spielt inzwischen also auch ein gebogenes Sopransaxophon.
Das ist richtig, genau. Mhm. Jan Gabarek.
Ja. Der Klang ist mit das Entscheidende, warum man so gerne Saxophon hört und warum man sich auch für ein bestimmtes Saxophon entscheidet als Spieler. Herr Graf, Sie spielen Altsaxophon immer noch als Hauptinstrument in der SWR Big Band, auch in anderen Formationen. Stellen Sie uns bitte das Altsaxophon vor.
Also ich wollte eigentlich als Kind schon Saxophon spielen, kam aber, wie so üblich das ist, über einen Musikverein erstmal eine Klarinette ran. Mich hat, glaube ich, der Sound schon immer interessiert und schon fasziniert. Damals gab es ja noch die großen Fernsehshows in ARD und ZDF, und da war Live-Musik richtig präsent. Und ich glaube, über diese Schiene bin ich draufgekommen, dass mich ein Saxophon fasziniert.
Das waren dann die Orchester von James Last zum Beispiel oder Max Greger am
Richtig, das waren eigentlich die beiden Hauptorchester in den Fernsehshows. Und das hat mich einfach immer fasziniert, da sitzen 5 Saxophonisten und spielen. Und der Sound klingt so toll und es ist vor allem auch mit einer Energie wird dieses Instrument, also wurde da gespielt, das hat mir total gefallen. Und warum ich beim Altsaxophon hängen geblieben bin, das kann ich nicht genau nachvollziehen. Also natürlich kamen dann später meine Helden dazu, die Altsaxophon gespielt haben, ob das jetzt Charlie Parker, Phil Woods oder im Popbereich David Sanborn ist oder immer noch sind, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, von der Stimme her, vom Ausdruck her, vom Instrument. Ich spiele in kleineren Besetzungen, also wenn ich zum Beispiel in Soulbands spiele, spiele ich sehr viel Tenorsaxophon, weil ich finde, da mischt sich der Sound des Tenors mit der Stimme, also wenn eine Sängerin dabei ist, viel besser. Da spiele ich eigentlich lieber Tenorsaxophon.
Herr Knauer, jetzt wollte ich sagen, für Sie bleiben jetzt noch Tenor- und Baritonsaxophon übrig, nachdem die anderen beiden vor allen Dingen eben Altsaxophon und Sopransaxophon vorgestellt haben. Jetzt haben wir eine Überleitung zum Tenorsaxophon schon gehört. Machen Sie doch weiter.
Naja, das Tenorsaxophon im Jazz ist sozusagen die schwärzeste Stimme. Das ist das Instrument, das so wahnsinnig viele Ober- und Untertöne hat und durch Musiker wie Coleman Hawkins und Sonny Rollins und natürlich später John Coltrane und andere zu einem Synonym für die Jazzgeschichte wurde. Und das Baritonsaxophon war, glaube ich, lange Zeit in der Hauptsache ein Orchesterinstrument, das halt die tiefste Stimme vorgab und so ein bisschen für die Grundierung sorgte. Und erst durch Solisten wie Jerry Mulligan, später Pepper Adams und andere zu einem Soloinstrument wurde, das auch anerkannt wurde.
Es ist natürlich das größte und das schwerste in der ganzen Instrumentengruppe.
So ist es. Es gibt noch größere. Es gibt noch das Kontrabasssaxophon, das allerdings doch relativ selten gespielt wird. In der Hauptsache, ich habe es eigentlich immer nur erlebt von Avantgarde-Musikern. Anthony Braxton zum Beispiel spielt das Kontrabasssaxophon.
Ja. Gibt es denn auch sowas wie legendäre Saxophone eines bestimmten Herstellers? Das kennt man ja bei den Geigen beispielsweise, eine Stradivari. Es gibt es auch im Popbereich bei den E-Gitarren. Gibt es sowas auch bei den Saxophonen?
Da werden die praktischen Musiker mehr zu sagen können. Im Jazzbereich ist natürlich die Firma Selmer eine, die sehr bekannt ist. Charlie Parker hat ein Plastiksaxophon gespielt, Ornette Coleman auch, von der Firma Grafton, ein britisches Fabrikat, das unter $100 kostete. Aber auch nur, also bei Parker war es eigentlich in der Hauptsache bei einem Konzert, wo er das gespielt hat. Ornette Coleman hat es gespielt, weil er sich kein teureres Saxophon leisten konnte am Anfang. Das sind legendäre Saxophone, die einen wegen der Qualität, die anderen, weil sie so außergewöhnlich sind.
Da sprechen Sie etwas Interessantes an, denn ich könnte mir vorstellen, dass einige denken, dass sie ein bestimmtes Instrument brauchen, je nachdem, in welcher Stilrichtung sie spielen wollen. Aber wenn ich jetzt höre, dass großartige Saxophonisten auf dem Plastiksaxophon gespielt haben und trotzdem diesen unglaublichen Sound hingekriegt haben, dann scheint das Instrument an sich gar nicht so eine große Rolle zu spielen.
So ist es. Ich meine, es sind wie bei jedem Instrument, es sind immer zwei Sachen. Ein Instrument klingt großartig, aber nur dann, wenn die Musiker großartig sind. Es kommt immer auf die Ideen an, es kommt natürlich auf den Körper an, der den Ton produziert bei einem Blasinstrument. Es kommt also auf die Handhabung des Instruments an. Das Instrument alleine klingt fürchterlich. Es klingt nur gut, wenn es ein Musiker spielt.
Und es kommt vor allem auf die Soundvorstellung an, die ein Musiker hat. Das ist es eigentlich das Allerwichtigste. Also das sage ich meinen Studenten in der ersten Stunde schon an der Hochschule, also ihr müsst gucken, dass ihr einen eigenen Sound entwickelt. Ja. Erstmal versuchen, kopiert so verschiedene Stilrichtungen, verschiedene Saxophonisten, Musiker und dann entwickelt einen eigenen Sound. Das macht es aus. Also da gibt es ja eine schöne Geschichte zum Beispiel, als Phil Woods hat mir diese Geschichte persönlich erzählt. Er hat Charlie Parker im Club spielen hören auf einem total verratzten Baritonsaxophon mit Gummis zusammengeklebt und Charlie Parker hat gespielt wie Phönix aus der Asche.
Paral, ein zusammengeklebtes Saxophon, ist das vorstellbar in der Klassik?
Naja, dadurch, dass man natürlich sehr leise Partien auch hat, ist das dann etwas schwierig, weil dann das Klappern doch sehr prominent wird. Aber abgesehen davon kann ich meinem Kollegen Herrn Graf nur zustimmen. Also das ist genau das, was auch unserer Meinung entspricht. Wenn ich unser sage, meine ich natürlich das Rascher Saxophonquartett. Man kann viel über legendäre Saxophone sprechen und zweifelsohne ist das schon erwähnt. Selmer-Modell Mark VI, auch garantiert so ein Klassiker. Und für uns jetzt im Rascher Saxophonquartett ist die Firma Büscher, die es leider nicht mehr gibt, ganz wichtig. Wir spielen alle auf diesen Instrumenten. Aber für den Klang selber ist vielleicht noch eher ausschlaggebend, ein entsprechendes Mundstück zu finden. Aber auch da kann ich nur unterschreiben, egal auf welchem Mundstück und auf welchem Saxophon man spielen würde. Es ist doch absolut davon abhängig, wie Herr Knauer auch schon sagte, wer spielt da. Und wenn man eben ein bestimmtes Klangideal hat und entwickelt hat, eine Persönlichkeit, die man damit verbindet, einen Grundklang, den man über dieses Instrument erreichen möchte, dann setzt man den auch, egal mit welchem Equipment, weitestgehend durch. Und es gibt natürlich manche Mundstücke und Saxophone, die dieses einem erleichtern. Nichtsdestotrotz ist das Wichtigste, den eigenen Charakter wirklich unabhängig vom Equipment zu finden.
Wie ist das in einem Quartett, in einem Klassikquartett? Müssen Sie da nicht dem Gesamtsound dienen? Anders als im Jazz, wo die Jazz-Saxophonisten natürlich unbedingt ihren eigenen ganz persönlichen individuellen Ton finden, um ihn dann eben in den Soli auch zu präsentieren. Müssen Sie sich da nicht ein bisschen unterordnen?
Also unterordnen ist mir jetzt ein bisschen negativ besetzt. Ich würde sagen, das ist der große Reiz im Saxophonquartett, wenn man das klassische Saxophonquartett eben entdeckt, dass man wirklich eine unglaublich große Homogenität erreichen möchte, eben wie im Streichquartett, so dass man manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, wann hat jetzt das Tenorsaxophon aufgehört zu spielen, wann hat das Altsaxophon die Linie übernommen, spielen da jetzt Bariton- und Sopransaxophon gar unisono mal eine Passage. Das ist eigentlich unheimlich reizvoll, diese Illusion auch durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Und da muss man sich natürlich aufeinander einigen. Wir sind auch der Meinung, egal für welche Ausrichtung man sich nun entscheidet, was man als Grundklang oder Grundphilosophie für sich gefunden hat im Quartett, so müssen doch, um das erfolgreich zu machen, alle vier Spieler auch dann doch die gleichen Saxophone auch spielen. Und darüber hinaus hat man aber ja selbstverständlich in den Werken auch immer wieder die Möglichkeit, seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Man hat manchmal sehr große Soli und darf sich dann natürlich absolut auch selber verwirklichen.
Womit wird genau der Klang erzeugt?
Na, der Klang vom Saxophon wird über das Blättchen erzeugt, über die Schwingung des Blättchens, das am Mundstück dran ist, und das ist eigentlich wie bei der Klarinette, und deswegen gehört das Saxophon zur Reihe der Holzblasinstrumente.
Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Die denken, der große Körper des Saxophons ist doch aus Blech, also muss es zu den Blechblasinstrumenten gehören, aber nein, es definiert sich also über das Blättchen und es gehört deswegen in die Holzblasgruppe. Ist das auch der Grund, warum man das Saxophon, je nachdem wie man es spielt, auch mit diesen Holzblasinstrumenten mal im Klang verwechseln kann? Wenn man das Saxophonquartett sich anhört, muss man richtig genau zuhören, um zu erkennen, das sind jetzt keine Oboen oder Klarinetten oder ein Fagott, sondern das sind wirklich Saxophone.
Also Adolf Sachs hat einfach unfassbar genial gearbeitet. Also er hat wie wahrscheinlich kaum ein anderer Instrumentenerfinder wirklich ein so klares Konzept gehabt davon, was er erschaffen möchte. Und es ist ja bis heute nicht wirklich dramatisch verändert worden, das Instrument. In seiner Urform ist es eigentlich immer noch das Gleiche. Und was faszinierend ist, wie Sie jetzt gerade sagen, je mehr Saxophone man zusammennimmt und vorausgesetzt, dass das ein eingespieltes Ensemble ist, man kann wirklich, das begegnet uns immer wieder, dass Leute aus dem Publikum auf uns zukommen und sagen, mein Gott, ich habe ein Fagott gehört, ich habe eine Oboe gehört, ich habe Flöten gehört. Und diese Vielfalt, die sich vor allem potenziert, je mehr Saxophone zusammenkommen, das ist schon sehr faszinierend.
Wir sind jetzt bei den Anfängen des Instrumentes schon, nämlich bei dem Instrumentenbauer aus Belgien, Adolf Sachs. Er hat das Saxophon vor rund 180 Jahren erfunden, und zwar zu einer Zeit, in der es weder Jazz gab, noch Funk, Soul, Pop oder Rock, sondern nur die notierte klassische Musik, also auch keine Improvisationen. Hat sich das Saxophon gut in den typischen Orchesterklang damals überhaupt eingefügt?
Also klanglich eingefügt hat es sich bestimmt sehr schön, wobei man natürlich auch erstmal, wenn man ein neues Instrument erfindet, überhaupt Interpreten braucht, also Musiker, die dieses Instrument beherrschen. Das hat natürlich Zeit gebraucht, bis immer mehr Komponisten das Saxophon auch in ihren Partituren dann eingebaut haben. Das ging nicht von jetzt auf gleich und hat doch eine ganze Weile gedauert.
Wie hat er es denn geschafft?
Ja, also zum einen hat er ja Hector Berlioz besucht, der damals nicht nur ein wahnsinnig wichtiger Komponist war, sondern eben auch Kritiker. Und seine Stimme zählte sehr viel damals. Und er hat wirklich ein glühendes Dokument geschrieben für das Saxophon im Journal du Bas vom 12. Juni 1842. Und hat sich wirklich ganz begeistert geäußert über dieses Instrument. Das hat sicherlich viel geholfen. Und dann gab es eben diesen berühmten, kuriosen Kampf auf dem Marsfeld, wo tatsächlich Adolf Sachs Instrumente gegen die traditionellen Instrumente der Militärkapelle antraten. Und diesen Kampf hat dann Adolf Sachs doch tatsächlich gewonnen, sodass seine Instrumente sehr zahlreich in den Militärorchestern dann auftauchten.
Also eines der ersten Battles der Musikgeschichte, kann man das so sagen?
Kann man sicherlich so sagen, ja.
Und die haben doch, Herr Knauer, eine gewisse Tradition im Jazz, diese Battles, dieses Antreten von Instrumentalisten gegeneinander.
So ist es. In den 30er Jahren war vor allen Dingen in Kansas City die Saxophon-Battle legendär, bei der Musiker gegeneinander anspielten sozusagen, um zu zeigen, wer noch mehr Ideen hat, wer noch einen Chorus draufsetzen kann, wer harmonisch noch spannender spielen kann, wer noch mehr seine eigene Stimme entwickelt hatte. Also da gibt es eine lange Tradition und mich hat auch diese Geschichte von der Battle auf dem Marsfeld sehr an diese Jazz-Battles erinnert, wobei es beim Jazz natürlich sehr viel stärker auf die Individualität des Sounds ankommt, also auf die wirklich Eigenständigkeit eines einzelnen persönlichen Sounds jenes Musikers.
Diese Saxophon-Battles, also da gibt's ein Battle, das ist für mich wegweisend in Richtung modernes Saxophonspiel. Das ist eine Jam-Session, I Got Rhythm, von 1946, Jazz at the Philharmonics. Und da spielen Willie Smith, Altsaxophon, Coleman Hawkins, Tenor und Lester Young, kommt glaube ich auch, aber dann dazwischen Charlie Parker. Und wenn man das hört, wie Charlie Parker da gespielt hat, im Alter von 26, er hat total anders gespielt wie die anderen Saxophonisten. Gut, also Lester Young, da war er noch in der Richtung, war er, weil er hat ja Lester Young total kopiert. Aber die anderen Saxophonisten, die haben einfach ganz anders gespielt. Rauchig, härter, mit Growl, ohne Artikulation. Und Charlie Parker, er spielt intellektuell, er macht Pausen beim Spielen, beim Improvisieren, Kunstpausen. Also für mich ist es praktisch der Picasso des Saxophons.
Naja, es gab da schon klare Soundideale. Der jetzt schon mehrfach genannte Coleman Hawkins war das große Soundideal der Anfangszeit im Jazz. Und Lester Young hatte ein plötzlich ganz anderes. Er klang viel, also man hatte das Gefühl, als wenn er viel dünner klingen würde, als sein Instrument mehr wie ein Altsaxophon klingen würde, weil er einen ganz anderen musikalischen Ansatz verfolgte, melodischer spielte, motivischer spielte. Coleman Hawkins sehr viel stärker körperbetont spielte, sehr emotionale Spielweise hatte. Und das waren dann unterschiedliche Schulen, an denen man sich orientierte.
Aber wegen dieser Art des Tones wird Coleman Hawkins ja von manchen sogar als wirklicher Erfinder des Saxophons angesehen, weil er eben einen völlig neuen Ton entwickelt hat. Sie haben schon Stichworte genannt, wie auch aggressiv oder heiser. Er hat auch die härtesten Blättchen benutzt. Wir haben jetzt schon einen zeitlichen Sprung gemacht, denn das Saxophon ist ja eine europäische, eine belgische Erfindung und ist dann irgendwann in die USA gekommen. Und die Frage ist, gehen wir noch gerade einen Schritt zurück, um diese historische Lücke quasi noch zu schließen. Es waren einzelne Musiker, die das Saxophon in den USA dann als reisende Virtuose bekannt gemacht haben, und zwar auf Showbühnen. Also es wurde dort Bestandteil der Revue-Theater und wurde dort auch, man kann es vielleicht so sagen, als Clownströte dann missbraucht. Es konnte stöhnen, krächzen, gackern, quietschen, weil einfach auch das zum Sound des Klangspektrums des Saxophons gehört.
Genau, diese Revue-Theater, diese Vaudeville-Shows, die in den USA zum Ausgang des 19. Jahrhunderts stattfanden, muss man sich wie bunte Shows vorstellen. Also Varieté-Shows, in denen Musik und kleine komische Schauspielteile und Akrobaten und Tänzer nacheinander auftraten oder Hundedressuren und ähnliches. Und das Saxophon wurde ganz klar als ein exotisches Instrument wahrgenommen, das einen fremden Klang hatte, das den Klang so vieler anderer Instrumente annehmen konnte, zugleich aber auch ganz ungewöhnlich klingen konnte, witzig klingen konnte, mit dem man alles machen konnte. Das hat sich ja bis in unsere heutigen Tage erhalten. Also Sie haben eben die Clownströte genannt. In der Zirkuskapelle spielt das Saxophon bis in unsere heutigen Tage eine wichtige Rolle.
Man kann auch einen Dampfer damit nachahmen, der eben sein Signal abgibt, wenn er einfährt. Also man kann es tatsächlich als Geräusch sehr gut benutzen. Instrument mit Sexappeal, das Saxophon und seine Geschichte, das ist unser Thema im SWR2-Forum heute. Denn die Landesmusikräte haben das Saxophon zum Instrument des Jahres 2019 gekürt. Es diskutieren der Altsaxophonist der SWR Big Band und Professor für Jazzsaxophon Klaus Graf, die Sopransaxophonistin des berühmten Rascher-Quartetts Christine Rall und der Leiter des Jazz-Instituts in Darmstadt, Wolfram Knauer. Kann man denn sagen, dass das Saxophon in Vergessenheit geraten wäre, wenn es nicht so eine Erfolgsgeschichte gehabt hätte im Jazz?
Das ist eine berechtigte Frage, wenngleich die nicht so leicht zu beantworten ist. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass es ohne die Pionierarbeit von Sigurd Rascher und Marcel Mühl bestimmt nicht zu dieser Popularität auch im klassischen Bereich gekommen wäre. Beide haben in den 1930er Jahren wirklich Enormes geleistet und man kann doch sagen, dass fast alle wichtigen Werke für das klassische Saxophon in der Zeit für diese beiden Virtuosen geschrieben wurde.
Also die haben die Komponisten so überzeugt, dass die dann wiederum gesagt haben, jetzt schreiben wir für dich, für euch ein Stück. Und ich glaube, das ist bei Ihnen aktuell immer noch so, ja. Frau Rall, dass einige Komponisten an Sie herantreten oder auch umgekehrt, dass Sie an Komponisten herantreten, an Philipp Glass beispielsweise und sagen, willst du nicht mal was für uns komponieren? Mhm.
Genau. Also diese Tradition von Sigurd Rascher setzen wir im Rascher Saxophonquartett fort. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Musizierens. Und wir führen permanent Stücke neu auf, sind auch die ganze Zeit immer wieder auf der Suche, welche Komponisten würden uns sehr interessieren. Dann, wie Sie schon sagten, es kommen viele Komponisten auch auf uns zu. Natürlich auch Komponistinnen. Und das ist eine sehr bereichernde Arbeit.
Schreiben die dann hauptsächlich für Quartettbesetzung oder auch für Einzelinstrumente mit Orchester und sprechen dann auch mal nur Teile des Rascher-Quartetts an?
Das eigentlich nicht. Es kommt zwar vor, dass der eine oder andere Komponist, bevor oder nachdem er ein Saxophonquartett für uns geschrieben hat, dann vielleicht auch mal ein Konzert für Altsaxophon und Orchester schreibt oder eine Sonate. Aber normalerweise, das würde auch jetzt nicht so ganz unserer Philosophie des Quartettspiels entsprechen, normalerweise werden dann nicht einzelne Spieler von uns herausgepickt.
Wie ist denn der Austausch zwischen klassischer Musik und der Jazzmusik? Also was immer wieder zu lesen ist, ist doch, dass Musiker natürlich genreübergreifend hören und sich inspirieren lassen. Ich glaube, die Richtung, zumindest sehr, sehr lange, war aber tendenziell eher so, dass die Jazzmusiker, natürlich viele Saxophonisten, sich auch klassische Komponisten angehört haben und sich haben inspirieren lassen.
Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube, es stimmt nicht unbedingt für den Bereich des Saxophonspielens. Also Jazz-Saxophonisten hören andere Jazz-Saxophonisten. Vielleicht weiß Klaus Graf da anderes, aber man ist sich bewusst, wenn man unterrichtet, dass das eine andere Art des Ansatzes, eine andere Art der Tonästhetik gibt. Aber man spielt eben Jazz und man kommt vom Jazz her und das steht da im Vordergrund.
Also ich habe zum Beispiel gelesen, Coleman Hawkins, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, Tenorsaxophonist, der hat sich inspirieren lassen von Johann Sebastian Bach.
Von Komponisten, das ist richtig. Also die klassische Musik hat viele Musiker im Jazzbereich interessiert und fasziniert und inspiriert. Und dann gibt es so Zwischenstufen jetzt, ich bin wieder beim Saxophon, dann gibt es Zwischenstufen wie den Saxophonisten Rudi Wiedöft, der in den Jahren vor 1920 wieder auf der Varieté-Bühne aufgetreten ist, kein Jazz-Saxophonist war, kein Ragtime-Saxophonist war, populäre Musik gespielt hat, unheimlich einflussreich war. Tatsächlich war das eine der Stimmen, die viele der frühen Jazz-Saxophonisten dazu brachten, auf dieses Instrument zu steigen. Er nahm ab 1916 die ersten Aufnahmen auf dem Saxophon auf.
Herr Graf, die Inspiration, die die Saxophonisten auch aus der klassischen Musik beziehen.
Da hat Herr Knauer recht. Also wir haben natürlich eine andere Soundvorstellung. Die müssen wir auch haben als Jazz-Saxophonisten, besonders als Big-Band-Saxophonisten. Wir müssen ja gegen Trompeten und Posaunen ankämpfen. Das heißt, wir haben da ein ganz anderes Equipment, andere Mundstücke, andere Blättchen, dass wir lauter spielen können, beziehungsweise trotzdem natürlich kontrolliert spielen muss ein Jazzmusiker. Und da kommen wir zu den Gemeinsamkeiten, die wir auf jeden Fall auch im Erlernen des Instruments haben, in der Klassik und im Jazz. Also es sind viele Faktoren gleich, Technik, Atmung, Stütze. Nur der Ansatz, der ist unterschiedlich. Also wir machen vom Ansatz her mehr auf, wie die klassischen Saxophonisten, damit da auch mehr Sound, mehr Luft durchgeht. Aber klassische Etüden, also sind von großem Nutzen für die Jazz-Saxophonisten, also zum Erlernen der Technik. Und ich finde auch in der Klassik, da wird an den Grundlagen eigentlich ein bisschen disziplinierter gearbeitet. Und das ist wichtig. Und die Grundlagen, die benötigt man, um alles, was man lernt, bewusst einsetzen zu können. Effekte wie Glissandi oder Vibrato, das klingt ja alles sehr schön, wie man zum Beispiel am Beispiel von Johnny Hodges, dem großen Altisten, hören kann. Aber das kann auch ganz schnell schrecklich klingen, wenn sie unbewusst eingesetzt werden, also wenn das praktisch nicht erlernt wurde.
Musiker inspirieren sich gegenseitig und lassen sich inspirieren aus unterschiedlichsten Quellen. Einen Namen müssen wir noch auf jeden Fall nennen, nämlich John Coltrane, der spirituelle Tenorsaxophonist. Über den Roger Willensen sagte, er habe das Saxophon von der unteren Körperhälfte in die obere Körperhälfte befördert. Das finde ich ein ganz nettes Zitat. Warum ist Coltrane über den Jazz hinaus in der gesamten Musikwelt unsterblich?
Naja, Coltrane hat, ich mag das Wort revolutionieren nicht so gerne benutzen, aber er hat natürlich das Instrument virtuos beherrscht, wie wenig andere zu seiner Zeit. Er baute auf dem auf, was Musiker von Coleman Hawkins über Sonny Rollins geleistet hatten. Er hatte einen sehr, sehr eigenständigen Ton. Er konnte Phrasen so schnell spielen, dass die Einzeltöne kaum mehr wahrnehmbar waren und das alles wie Klangflächen klang. Man spricht davon Sheets of Sound. Und das war wahnsinnig einflussreich auf Saxophonisten danach, einfach weil er gezeigt hatte, dass Dinge möglich waren, von denen man vielleicht vorher nicht wusste, dass sie möglich sind.
Ja, und vor allem Coltrane, sein Spiel war einfach sehr spirituell. Er hat sich für viele Religionen interessiert und ich glaube, so ein spirituelles Spiel gab es davor nicht. Er hat dann natürlich auch sich weiterentwickelt oder das Saxophonspiel weiterentwickelt, harmonisch durch die modale Spielweise mit Einflüssen dann auch noch von afrikanischer und indischer Musik und bis in die Strömungen des beginnenden Free Jazz. Also wie gesagt, für mich gibt's moderne Saxophonisten zwei Stück stilprägende, das ist Charlie Parker und John Coltrane, auf den baut bis heute meiner Meinung nach alles auf.
Und John Coltrane, Herr Knauer.
Und er hat noch etwas gemacht, was auch wieder zu Frau Rall leitet. Er hat nämlich das Sopransaxophon wieder in den Jazz eingeführt, das lange Zeit nicht mehr gespielt wurde, weil Sidney Bechet, der große Saxophonist des frühen Jazz, diesem Instrument eine so klare, mit starkem Vibrato versehene Klangfärbung gegeben hat, dass sich kaum jemand mehr traute, dieses Instrument in den Mund zu nehmen. Und erst Coltrane nach Steve Lacy hat wieder zum Sopransaxophon gegriffen und My Favorite Things ist ja eine seiner Aufnahmen, auf der dieses Instrument
spielt. Legendär und wie gesagt, John Coltrane, sein Sound war fast vibratolos, er war einfach glasklar und spirituell und kräftig und das hat vor ihm nie einer so gespielt. Und dann kann man dann im gleichen Atemzug dann so Wayne Shorter nennen, der das Sopran dann auch als Hauptinstrument eingesetzt hat.
Um kurz noch bei Coltrane zu bleiben, weil der eignet sich ganz gut, um die Kurve zu kriegen, auch mal einen Abstecher zu machen in den Rock und in die Popmusik, denn John Coltrane hat auch Gitarristen in dem Bluesbereich inspiriert, Eric Clapton und Carlos Santana beispielsweise, weltberühmte und auch stilprägende Gitarristen haben sich mit John Coltranes Saxophonspiel und mit seinen Soli beschäftigt und selbst in der Heavy-Metal-Musik hat man Coltranes Spiel auch auf die E-Gitarre übertragen. Wie ist denn dieser genreübergreifender Einfluss zu erklären?
Also ich glaube, das ist zum einen natürlich die Soundqualität Coltranes. Diese Sheets of Sounds, diese Klangflächen, die er entwickelt. Der sehr schwarze Sound, der sich daraus ergibt, überhaupt die Tradition einer afroamerikanischen Soundästhetik in seiner Musik, das sind Dinge, die natürlich auch in der Rockmusik und in späteren populären Stilen sehr, sehr wichtig waren. Dann gibt es eine Tradition, aus der auch Coltrane kommt, die man manchmal vergisst, dass er nämlich nicht nur Jazzmusiker gehört hat, sondern dass er aus dieser Tradition der Rhythm and Blues, Honkers und Shouters kommt. Musiker wie Illinois Jacquet, Big J McNeely und andere, die in den späten 40er, frühen 50er Jahren eine wahnsinnig körperliche Art von Musik gemacht haben, sehr Blues beeinflusst. Es gab da eine Tradition, von der man hier in Europa wenig weiß, das Walking the Bar, bei dem der Saxophonist während seines Solos quasi auf die Bar hochgesprungen ist und dort ins Publikum hineingelaufen ist, wie auf einem Laufsteg und sein Solo gespielt hat. Körperlichkeit, sehr expressiv, sehr publikumsbewusst, das sind Dinge, die bei Coltrane weiterlebten und die durchaus auch Einfluss auf dass spirituelle Momente in seiner Musik hatten, das Klaus Graf eben so schön betont.
Mhm. Herr Graf, wollen Sie da noch ergänzen?
Nee, das ist...
Dann frage ich weiter.
Ja,
oder Frau Rall.
Ja, ich
Frau Rall möchte ergänzen.
Wo ich da gerade so zuhöre, fällt mir nur ein, dass es vielleicht erwähnenswert ist, dass unsere nächste Uraufführung, die ansteht, sozusagen den anderen Weg nimmt. Da nimmt nämlich der Komponist Bernhard Gander, der eigentlich aus der Metal-Ecke kommt, dann die ganz andere Perspektive und schreibt uns ein Stück auf den Leib, was wir am 9. Februar beim Eklat-Festival in Stuttgart uraufführen werden, was zweifelsohne auch von seinem Hintergrund beeinflusst ist, eben von dieser Metal-Musik. Sehr rhythmisches Stück und auch vom Titel her kann man schon vermuten, dass die 11 Evil Elves eine ganz besondere Note haben werden. So kommt also der Metal zurück in die Klassik.
Herr Graf, und Sie haben ja auch Berührungspunkte mit genreübergreifender Musik. Sie haben unter anderem mit Phil Collins gespielt oder auch mit der deutschen Band Pur.
Ja, mir macht Musik Spaß, wenn ich praktisch einen Sinn dahinter sehe, was ich da mache. Und ich habe immer Lust, Musik zu machen oder zu improvisieren. Es war eine Jam-Session mit Phil Collins in Montreux nach dem Konzert mit Chaka Khan und ihrer Band. Und wir haben da eine Stunde gejammt und er hat Schlagzeug gespielt und das war einfach eine tolle Sache. Und Pur, die kommen hier aus der Gegend, das sind alte Schulfreunde von mir. Und dann war das für die klar, dass ich mal einen Saxophonisten brauchte. Und ja, und improvisieren, das ist für mich ein Ding, das habe ich schon als Kind gern gemacht. Und egal in welchem Genre, ich finde Improvisation nach wie vor, das ist belebend, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Musik, die ich mache.
Frau Rall, als klassische Sopransaxophonistin, wie steht's da um Ihre Improvisationslust?
Ja, die Lust ist das eine und die Realität ist das andere. Ich musste sehr früh einfach einsehen, dass meine Talente ganz woanders liegen und nicht bei der Improvisation. Ich bin nach wie vor fasziniert davon, wenn das Kollegen sehr gut können. Unser einziges Projekt in Richtung Jazz ist ja mit unseren sehr geschätzten Kollegen Steffen Schorn und Roger Hanschel zusammen. Aber bei diesem Projekt machen wir als Rascher Saxophonquartett keinerlei Improvisationen und überlassen das ganz den Fachleuten. Es ist faszinierend, dem zu lauschen, aber ich selber habe also ganz früh dann eben schon einsehen müssen, dass das meine Begabung nicht ist.
Sie sind Saxophonistin, Sie sind eine Frau, auch in der Klassik, doch eher eine Ausnahme noch. Also wir haben ja jetzt bisher auch nur männliche Namen gehört, wir haben nur über Saxophonisten gesprochen. Verändert sich das langsam ein bisschen, dass doch mehr Frauen auch Saxophon spielen?
Ja, es verändert sich nicht nur ein bisschen, sondern wenn ich in der Jury sitze bei Jugend musiziert, egal ob das regional-, Landes- oder Bundeswettbewerb ist, muss ich sagen, es drängt sich fast der Eindruck auf, als wären es die Männer oder Jungen, die in der Minderzahl sind. Also es sind enorm viele junge Frauen, die das Instrument erlernen und auch wirklich auf einem fantastischen Niveau. Es ist sicherlich richtig, dass, wenn wir jetzt von berühmten Solisten sprechen, dass meistens männliche Kollegen sind oder waren. Trotzdem kann man auch erwähnen, dass Ur-Rascher Quartett, so wie es 1969 gegründet wurde, war also auch schon in puncto Gleichberechtigung ein gutes Beispiel, denn da spielten also zwei Frauen und zwei Männer in dieser Konstellation zusammen. Und ich möchte auch die Jazz-Saxophonistin Barbara Thompson an diesem Punkt erwähnen. Mhm. Denn sie war auch schon damals, also mir ging es so ähnlich wie meinem Kollegen Herrn Graf, damals Fernsehen zu sehen, das war ja noch was ganz Besonderes. Und Barbara Thompson war ja schon damals eine hoch angesehene Jazz-Saxophonistin und mich hat das unglaublich fasziniert, sie dort im Fernsehen zu sehen. Damals auch mit dem United Jazz and Rock Ensemble. Und ich glaube doch, dass ich zugeben muss, dass es auch Eindruck auf mich gemacht hat, eine Frau zu sehen, die Saxophon spielt dort. Und deswegen war ich auch gar nicht traurig, als ich an der Musikschule Tübingen damals anklopfte und sagte, jetzt möchte ich endlich Saxophon spielen, was ich wohl laut meiner Mutter schon im Alter von 5 Jahren das erste Mal geäußert hatte, diesen Wunsch. Und ich dann eben auf Carina Rascher traf, die damals dort tätig war in der Musikschule. Das fand ich natürlich auch toll. Also es gibt schon Kolleginnen, die schon vor vielen Jahren eine große Karriere gemacht haben. Nichtsdestotrotz, also es gibt noch viel zu tun und da kommen aber ganz viele nach, das kann ich doch sagen.
Aber die, die auf der Bühne stehen, sind nach wie vor hauptsächlich die Männer. Herr Graf, was ist in der SWR Big Band los?
Ja, das habe ich mir gedacht, dass die Frage jetzt kommt. Hat sich noch nicht ergeben. Ich meine,
man muss es noch mal sagen, da spielt gar keine Frau. Spielt, nicht nur im Saxophonsatz.
Nee, spielt keine Frau mit. WDR Big Band, zwei Damen spielen da, eine Posaunistin und eine Saxophonistin. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt zu uns an die Musikhochschule schaue, also das ist sehr erfreulich. Wir haben eigentlich viel weiblichen Saxophon-Nachwuchs bei den Studierenden. Also bei mir im Hauptfach gerade momentan zwei Damen. Und es hat sich schon einiges geändert über die Landesjugendjazzorchester, über das Bundesjugendjazzorchester. Also wir haben zum Beispiel eine junge Saxophonistin ausgebildet, Kira Lindy hat ihr eigenes Ensemble und es ist eine Bariton-Saxophonistin, also sie spielt auch noch das richtig schwere, tiefe Instrument. Und da tut sich schon was. Ich meine, das sind so kleine Schritte in eine Richtung und mich würde es schon freuen, auch mal eine Kollegin in der SWR Big Band zu haben.
Frau Rall hat ja eben schon gesagt, worauf es ankommt. Es kommt auf Vorbilder an, es kommt auf Role Models an. Und da tut sich tatsächlich etwas. Ich entsinne mich noch, als wir im Jazzinstitut vor 20 Jahren die ersten Konzerte gemacht hatten und das erste Mal eine Saxophonistin, ich weiß nicht mal mehr genau, wer es war, als Bandleaderin dort hatten. Da hat unsere Lokalzeitung in der Vorankündigung zum ersten Mal überhaupt ein riesengroßes Foto abgedruckt und der Saal war voll. Und es war klar, es ging den Besuchern nicht so sehr um die Musik. Den Namen von dieser Kollegin kannte
haben auch
damals.
Sie vergessen.
Genau. Sondern es ging in der Hauptsache um dieses Exotikum, dass da eine Musikerin an vorderster Stelle stand. Heute würde das nicht mehr passieren. Heute gibt es so viele Musikerinnen und so viele auch Saxophonistinnen, dass die Musik im Vordergrund steht. Aber ich würde vielleicht noch einen anderen Punkt im Jazzbereich hervorheben. Man vergisst ganz stark, dass Musikerinnen auf allen Instrumenten sehr viel bedeutender waren, als wir denken. Nur weil sie in der Jazzgeschichte nicht auftauchen, heißt es, dass es sie nicht gab. Tatsächlich waren die ersten Jazzkapellen, die in Deutschland auftraten, die ersten amerikanischen Jazzkapellen, die in Deutschland auftraten, Damenkapellen, keine Herrenkapellen. Von denen gibt es aber keine Aufnahmen. Es wurde weniger über die musikalischen Inhalte berichtet, als vielmehr über die Tatsache, dass da Frauen auf der Bühne waren.
Wir sprechen ja über das Saxophon, weil es das Instrument des Jahres 2019 ist. Das haben die Landesmusikräte beschlossen. Das machen die etwa seit 10 Jahren so, dass immer ein Instrument des Jahres gekürt wird. Kann man denn auch Erwachsene anregen, vielleicht dadurch, dass das Saxophon jetzt ein bisschen prominenter herausgestellt wird im Jahr 2019, dass auch Erwachsene noch ein Saxophon erlernen können?
Also ich gebe sehr viele Workshops im Amateurbereich und ich muss sagen, das sind sehr viele weibliche Erwachsene, die, nachdem sie zum Beispiel Kinder bekommen haben oder sie haben das in der Jugend schon gelernt, das dann wieder auffrischen wollen, die kommen dann regelmäßig zu Workshops. Und bei den Musikschulen ist es ja so, denen läuft ja praktisch der Nachwuchs davon. Seit es diese G8-Gymnasien gibt, haben die Kinder keine Zeit mehr, ein Instrument zu lernen. Und die Musikschulen setzen auf Erwachsenenbildung. Da gibt es dann Ensembles, Jazz-Ensembles für Erwachsene. Es gibt Hauptfachunterricht für Erwachsene, was es früher nicht gab.
Frau Rall, Sie als Schirmherrin, Sie haben ja auch Erfahrungen mit der Rascher Akademie, die Sie jährlich bei Freiburg abhalten, Workshops, wo auch direkt Erwachsene angesprochen werden aus dem Laienbereich. Funktioniert das gut?
Es funktioniert ganz hervorragend und es ist wirklich ein Instrument, was man ganz wunderbar als Erwachsener noch erlernen kann. Also unsere Altersspanne bei der Rascher Saxophonakademie, die inzwischen um die 50 Teilnehmer regelmäßig hat, geht wirklich von 8 Jahren bis knapp 80 Jahre. Unsere Teilnehmer spielen in kleineren Formationen, aber auch alle gemeinsam im Saxophonorchester.
Jetzt fehlt uns zum Abschluss noch eine Perspektive für Herrn Knauer. Herr Knauer, wir haben doch gerade gehört, dass auch Erwachsene noch Saxophon lernen können. Wäre das nicht was für Sie?
Ich habe tatsächlich mal Saxophon gespielt. Ich habe mit Klarinette angefangen, dann Saxophon gespielt, weil Bandkollegen in meiner Jugend gesagt haben, wenn du modernen Jazz spielst, dann musst du Saxophon spielen. Das geht mit Klarinette nicht. Und habe das dann beiseite gelegt. Aber wer weiß, vielleicht fange ich mal wieder an. Ich spiel Klavier nebenbei. Das macht mir auch Spaß. Ich finde, Instrumente sind alle schön. Hauptsache Musik.
Instrument mit Sexappeal, das Saxophon und seine Geschichte, war unser Thema im SWR2-Forum, denn die Landesmusikräte haben das Instrument zum Instrument des Jahres 2019 gekürt. Es diskutierten der Altsaxophonist der SWR Big Band und Professor für Jazzsaxophon Klaus Graf, die Sopransaxophonistin des Rascher-Quartetts Christine Rall und der Leiter des Jazz-Instituts in Darmstadt Dr. Wolfram Knauer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.